Jetzt mal ganz friedlich.
Der Podcast über internationale Friedensarbeit. Wir sind Sebastian Nieser
und Jule Koch und wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen, die keine Konflikte scheuen.
Von Bolivien bis in den Irak,
von Ruanda bis in die Ukraine,
von den Philippinen bis nach Guatemala.
Hallo, herzlich willkommen zum 25-jährigen Jubiläum des Zivilen Friedensdienstes. Aus diesem Anlass gibt es 3 Extra-Folgen. In Folge Nummer 1 unterhält sich Jule mit Tillmann Evers darüber, wie die Idee eines Friedensdienstes in der Zivilgesellschaft entstand. In der anschließenden 2. Folge interviewen wir Heidemarie Wieczorek-Zeul, damalige Bundesministerin für Entwicklung und Zusammenarbeit, zur Verortung und politischen Umsetzung des ZFD und schließen in der 3. Folge mit der Perspektive von Heike Boba, Fachkraft der ersten Stunde.
So, dann sagen Sie mal was, einfach in normaler Lautstärke, wie Sie gleich auch sprechen würden.
Ja, guten Morgen. Jetzt freue ich mich, dass wir jetzt dieses Interview miteinander führen können und tauche nochmal ein in lang vergangene Zeiten, die aber mit zu der intensivsten Zeit meines Lebens gehören.
Ja, herzlich willkommen zu Jetzt mal ganz friedlich, dem Podcast über internationale Friedensarbeit. In unserer Reihe zum 25-jährigen Jubiläum des ZFD spreche ich heute mit Dr. Tillmann Evers. Tillmann Evers ist Politik- und Sozialwissenschaftler, Lateinamerika-Experte, hat viel wissenschaftlich gearbeitet, sich vor allem auf die Themen Demokratie und Frieden fokussiert. Und Tillmann Evers ist Wegbereiter des Zivilen Friedensdienstes, lange Jahre im Vorstand des Forum ZFD und er hat auch über den Zivilen Friedensdienst publiziert. Hallo Herr Evers und schön, dass Sie Zeit haben für das Gespräch.
Guten Tag, vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
Sie haben ja bereits einige Jahre vor 1999, als der ZFD implementiert wurde, mit der Idee des Friedensdienstes sich auseinandergesetzt. Und gemeinsam mit anderen haben Sie wesentlich an dem Konzept entwickelt und über viele Jahre dann auch die Schritte, Wege und Umwege der Umsetzung begleitet. Wie war denn das gesellschaftliche Klima oder der Rahmen, als diese Idee vom Zivilen Friedensdienst aufgekommen ist?
Das ganze Jahrzehnt der 90er Jahre begann ja mit einer großen Hoffnungsvision angesichts des Endes der Blockkonfrontation. Mit der Implosion der Sowjetunion schien diese gefährlichste aller Konfrontationen weltweit überwunden zu sein. Und damals entstand eine Charta des gemeinsamen Hauses Europa mit ganz vielen Hoffnungsemotionen befrachtet, dass es jetzt künftig wirklich von Portugal bis in den Ural ein einziger befreundeter Bereich geben könne. Das bekam dann alsbald schon wieder Dämpfer, nämlich mit diesem Krieg um Kuwait, also dem ersten Irakkrieg 1991. Und alsbald begannen dann auch die Auseinandersetzungen um das zerfallende Jugoslawien. Das waren natürlich herbe Enttäuschungen und man sah, dass also der große Frieden, auf den man da gehofft hatte, noch auf sich würde warten lassen. Immerhin, so weit war das dann doch immer noch internationale Atmosphäre, dass der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, Boutros Ghali, damals eine große Friedensdenkschrift herausgebracht hat, sodass man hoffte, dass also diese kriegerischen Auseinandersetzungen Rückfälle, Entgleisungen bleiben würden und dass man aber doch künftig Instrumente haben würde, um das einzuhegen. Das fand sowohl auf der staatlichen Ebene statt, zum Beispiel mit dieser Agenda for Peace der Vereinten Nationen, aber griff dann eben auch auf die Zivilgesellschaft über. Und dort beginnt eben jetzt die Entstehung des Zivilen Friedensdienstes.
Also es hatte so diese beiden Seiten, die positiven Visionen von dem jetzt friedlichen Europa oder Weltordnung und andererseits die Rückschläge, diese negativen Aspekte, die beides das mit befördert haben. Für Sie und die übrigen Gründungspersonen, sage ich mal, des Zivilen Friedensdienstes ging es ja nicht erst 1999 los, sondern schon ein paar Jahre früher mit vielen Diskussionsrunden, Treffen, Überlegungen unter den ja heutigen Trägerorganisationen. Das war ja damals alles noch nicht so ganz klar. Und mit der Gründung des Konsortiums aus eben diesen Trägerorganisationen. Was waren denn die wesentlichen Eckdaten oder Momente auf diesem Weg zur Entstehung des Konsortiums und später dann zur Etablierung des Zivilen Friedensdienstes? Wann ging das eigentlich genau los und wie?
Also in meiner subjektiven Erfahrung sind die dramatischen Entstehungsjahre des Zivilen Friedensdienstes eben vor 99 und nicht erst ab 99, als dies dann schon beinahe in institutionell geregelte Bahnen verlief. Natürlich war danach auch noch sehr, sehr viel Aufbauarbeit zu leisten, aber die ganzen konzeptionellen Fragen, um nicht zu sagen Auseinandersetzungen, fanden in den 90er Jahren statt.
Dramatisch, haben Sie gerade gesagt.
Sehr dramatisch zum Teil.
Klingt vielversprechend.
Ja, wir kommen sicher noch drauf. Und da kann man unterscheiden, eine erste Phase der Visionen. Das begann schon 92. Und zwar hat der damalige Vorsitzende des Bundes für soziale Verteidigung, Theo Ebert, ein politikwissenschaftlicher Professor in Berlin, damals in der evangelischen Kirche von Berlin-Brandenburg, diesen Gedanken eines zivilen Friedensdienstes eingebracht. Das war bei ihm sehr inspiriert von Gandhi und dessen Vision der 30er Jahre von einer Friedensarmee, um nicht zu sagen, also einer Friedenstruppe von Leuten, die sich zwischen potenziellen gewaltbereiten Akteuren stellen würde und darauf achten würde, dass es nicht zu Gewalthandlungen kommen würde. Das ist damals schon Gandhi so nicht gelungen und wir konnten uns auch das in Deutschland nicht so recht vorstellen, wie das so stattfinden sollte. Erst recht, und das war nun die institutionelle Idee bei Theo Ebert, wenn man das anbindet an die Wehrpflicht, denn das hieße ja, dass diese Friedensarmee aus lauter 18-jährigen, nur männlichen Schulabgängern bestehen würde.
Um Himmels Willen.
Und wie man die allein friedlich hält, geschweige denn, was die also in ernsthaften Konflikten ausrichten würde, das hat uns überhaupt nicht eingeleuchtet. Dennoch, die Idee eines zivilen Friedensdienstes enthielt ja zweierlei. Erstens, wir brauchen so etwas wie eine professionelle Friedensarbeit. Und zweitens, wenn nicht an die Wehrpflicht angebunden, dann eben durchaus, also erstens sowohl Männer und Frauen, Frauen enorm wichtig in dem Zusammenhang, und zweitens jede Altersgruppe, das heißt also berufs- und lebenserfahrene Menschen. Und daran schloss sich dann alsbald auch der Gedanke an, Nein, ein solcher ziviler Friedensdienst sollte auch nicht in Regie des Staates im Rahmen von irgendeiner Dienstpflicht stattfinden, sondern sollte überwiegend zivilgesellschaftlich getragen sein. Wobei man sich klar machen muss, dass solche Begriffe wie Globalisierung oder Zivilgesellschaft damals in den frühen 90er Jahren noch ganz neu waren und richtige Hoffnungsträger darstellten. Das heißt also die Aussage, wir brauchen einen zivilgesellschaftlich fundierten zivilen Friedensdienst, das enthielt bereits zwei Utopien in einer, nämlich Friedensdienst und Zivilgesellschaft. Und das zusammenzubringen, dafür war andererseits die Zeit auch in mancher Hinsicht reif und das trug dazu bei, dass diese Diskussion nicht mehr erlahmte.
Also das war diese Visionsphase. Wie ging es dann weiter? Wann wurde es sozusagen konkret?
Als sich dann die verschiedenen Friedensgruppen, die es in Deutschland ja durchaus gab, mit diesem Konzept auseinandergesetzt haben und sich alsbald lösten von dem Gedanken, das an die Wehrpflicht anzubinden, trafen diese zivilgesellschaftlich fundierten Gruppen sich in einem erst sehr lockeren Gesprächskreis in der Evangelischen Akademie Mülheim und nannten sich in einer Folge von wiederkehrenden Tagungen Forum Ziviler Friedensdienst. Das war ein rein offenes Gesprächsforum, zunächst mal zum Austausch von Visionen. Doch Schritt für Schritt konkretisierte sich das, dass wir eigentlich doch brauchen gut ausgebildete, aber dann eben nicht unendlich viele Fachkräfte. Und das brachte das ganze Konzept in die Nähe der Entwicklungsdienste. Da tauchte plötzlich die Analogie auf und auch eine Möglichkeit, wie man das institutionell anbinden könnte. Und das machte dann diese Idee zum ersten Mal wirklich politikfähig, sodass dieser Gesprächskreis allmählich von einer bloßen Diskussionsarena sich verwandelte in eine Lobbyinstitution, die also anfing, Kontakte in den politischen Bereich zu suchen, zu den politischen Parteien, zu den Großkirchen und für dieses entstehende Konzept Unterstützung suchte. Das waren maßgeblich dann die Jahre 94 bis 96, 97.
Wer waren da die entscheidenden Akteure? Welche Institutionen, welche Initiativen waren da beteiligt an diesem Diskussionsforum?
Also im Diskussionsforum ganz maßgeblich war dieser Bund für soziale Verteidigung, der schon 89 gegründet worden war und der diese Idee eines zivilen Friedensdienstes sozusagen als sein legitimes Kind erstmal sah. Das ist auch richtig so. Und die haben sehr viel Arbeitskraft und auch Geldmittel anfangs da hineingegeben, dass dieser Gesprächskreis überhaupt laufen konnte. Aber es war natürlich auch von katholischer Seite Pax Christi, von evangelischer Seite war meine Arbeitsstelle die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung. Es waren verschiedene kleinere Friedensgruppen waren beteiligt, darunter Friedenssteuer, gewaltfreie Aktionen. Also eine ganze Reihe von Gruppierungen, die da zusammenkamen. Und die suchten nun Kontakt zu maßgeblichen Trägern in die Gesellschaft hinein. Das waren bei den Großkirchen, war das vor allen Dingen Bischof Wolfgang Huber von der evangelischen Seite und Bischof Josef Spital von der katholischen Seite, die da so Schirmherren für diese ganze Idee spielten. Und dann auch einluden die Fraktionsspitzen der damaligen Bundestagsparteien. Und da kamen also keine geringeren als Heiner Geißler und Joschka Fischer und Günther Verheugen zusammen zu einem solchen Gespräch über den zivilen Friedensdienst und weitere maßgebliche Bundestagsabgeordnete waren da beteiligt an diesen vorbereitenden Gesprächen.
Was war Ihre Rolle dabei?
Ich bin 1995 erst dazugestoßen, im Rahmen dessen, dass ich eben damals in der evangelischen Erwachsenenbildung für politische Bildung zuständig war. Und da die evangelische Kirche sich an vielen Stellen für eine solche Idee stark gemacht hatte, war das nur eine Frage, wer macht es nun für Evangelis? Und da waren wir dann zwei oder drei aus dem evangelischen Feld, die das machten. Das Interessante aber das war, dass wir eigentlich nach Konfession überhaupt nicht gefragt haben. Das heißt also Pax Christi, was überwiegend katholisch ist, aber evangelische Mitglieder hat, aber auch die Quäker spielten eine Rolle und ebenso aber auch dezidiert nicht christliche, nicht religiöse Gruppierungen. Und es war gerade dieser Mix, der das dann so in viele Felder hinein, gesellschaftliche Felder hinein, glaubwürdig und kontaktfähig machte.
Aber wahrscheinlich war es auch dieser Mix, der es ein wenig komplex und vielleicht stellenweise schwierig gemacht hat, auf eine gemeinsame Linie zu kommen und sich zu einigen, weil ja jeder aus einer unterschiedlichen Perspektive mit vielleicht unterschiedlichen Traditionen, Arbeitsmethoden, Herangehensweisen operiert hat. Vielleicht können Sie das ein bisschen skizzieren, wie da so die Diskussionen, Auseinandersetzungen liefen, was vielleicht auch Uneinigkeiten waren am Anfang.
Es gab eine große hauptsächliche Konfliktlinie am Anfang und die bestand darin, dass die Friedensbewegungen in Deutschland bis zum Jahr 89 ganz überwiegend staatskritisch, weil militärkritisch waren. Sie verstanden sich zentral als antimilitärisch und deswegen auch antistaatlich. Und deswegen war die bloße Idee, dass jetzt zivilgesellschaftliche Akteure in ein solches Feld einer professionellen Friedensarbeit einsteigen und dafür unweigerlich gesetzliche Rahmenbedingungen brauchen, aber vermutlich eben auch staatliche Finanzierung benötigen würden, das war ein Hauptkonfliktfeld, wo zunächst mal jede Friedensorganisation mit sich selber über den Schatten springen musste und einige wollten über diesen Schatten nicht springen und haben diese ganze Idee deswegen noch über Jahre heftig bekämpft. Also bis zu Beginn der Nullerjahre hinein gab es aus den traditionellen Friedensgruppen durchaus Gegenwind gegen die Idee eines solchen zivilen Friedensdienstes. Dann war natürlich sehr heftig umstritten, welche Form von Ausbildung diese Fachkräfte haben sollten. Es gab unter den Mitwirkenden, darunter dem Deutschen Entwicklungsdienst, gab es ja Initiativen, die durchaus Ausbildungsroutinen hatten seit Jahrzehnten und die dann zu Recht meinten, lasst es uns doch machen, wir können das schon. Ne? Und dann meinten andere, nein, nein, wir würden da gerne auch mitwirken. Und da gab es natürlich auch gewisse Konkurrenzen um potenzielle Futternäpfe. Ne? Aber auch unterschiedliche Konzeptionen. Entsteht da ein potenzielles Berufsbild oder ist das nur eine kleine Zusatzqualifikation zu dem, was die Leute von sich aus an Sozialkompetenz mitzubringen haben, was man gar nicht vermitteln könne? Da gab es durchaus konzeptionelle Unterschiede. Und ein weiterer sehr deutlicher Unterschied war, wer soll nun eigentlich Träger von solchen zivilen Friedensdiensten sein? Soll da eine neue Organisation ad hoc gegründet werden oder soll das eben ein Konsortium von Trägern sein, die jeweils ihre Fachkräfte, soweit sie welche haben, da einwidmen in ein gemeinsames Programm? Das war eine Idee, die im Jahr 96 aufgebracht wurde von dem damaligen Geschäftsführer des Deutschen Entwicklungsdienstes, Willy Erl. Und das zündete als Idee zunächst. Keineswegs, dass alle da begeistert davon waren, sodass die ersten Jahre dieses Konsortiums für mehrere Beteiligte so verliefen, dass ein Fuß auf dem Gaspedal und der andere auf der Bremse verlief. Man wusste nicht, ist dieses Konsortium dafür da, den zivilen Friedensdienst ins Leben zu bringen oder auszubremsen. Da gab es durchaus unterschiedliche Befindlichkeiten zu diesem Thema.
Und man kann gar nicht sagen, dass es jetzt auf der einen Seite die Friedensbewegungen, Friedensinitiativen standen und auf der anderen Seite die, ich sag mal, klassischen Entwicklungsorganisationen oder auf der einen Seite die staatlichen, auf der anderen Seite zivilgesellschaftliche Akteure. Diese verschiedenen Haltungen gingen kreuz und quer, oder?
Es mischte sich zunehmend. Zunächst mal gab es in der Tat, in dem Moment, wo klar war, dass die Konzeption ein Analogon zu den Entwicklungsdiensten mit ihren Entsenderoutinen sein würde, gab es erstmal eine ziemliche Frontstellung zwischen den fordernden Friedensgruppen und den zögerlichen Entwicklungsgruppen. Allerdings gab es schon unter den Entwicklungsgruppen welche, und ich meine, die sind ja riesig, die haben ja eine lange Tradition, ich nannte den Deutschen Entwicklungsdienst, der einzige, der staatlich organisiert ist, aber dann die katholische Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe, hieß sie damals, dann der evangelische Entwicklungsdienst. Das waren ja alle über Jahrzehnte eingeführte Großorganisationen schon und kleinere wie IRENE spielten da auch eine Rolle, Peace Brigades International. All die hatten Routinen einzubringen, waren aber andererseits auch schon festgelegt auf eine eingespielte Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Entwicklung. Und fürchteten, dass da jetzt, wenn da jetzt neue an Bord kämen, möglicherweise die Bedingungen sowohl rechtlicher wie auch finanzieller Art sich verschlechtern würden. Das heißt also, da musste erst eine ganze Menge Überzeugungsarbeit laufen. Andererseits waren auch viele in diesem Kreis klug genug zu sehen, dass Entwicklungsarbeit immer auch schon Friedensarbeit gewesen ist. Darauf pochten sie dann auch. Teils, um zu sagen, wir brauchen sowas gar nicht neu. Teils aber, um zu sagen, ja, da entsteht was Komplementäres. Frieden und Entwicklung sind Zwillingsaufgaben. Man kann mehr das eine, mal mehr das andere im Blick haben. Aber im Grunde genommen beinhaltet beides immer Elemente vom jeweils anderen. Und da könnte doch eine Zusammenarbeit sinnvoll sein.
Wenn Sie sagen, das war immer auch schon irgendwie Teil der Entwicklungszusammenarbeit, was würden Sie denn sagen, war das eigentlich Neue auch an der Idee von diesem Friedensdienst?
Naja, also dass überhaupt Frieden, also die Mentalitäten, die auf Hass und Gewalt hinzielen, dass die zum zentralen Thema wurden und nicht Notlagen im materiellen Bereich oder sagen wir mal im Bildungsbereich, was man so den klassischen Entwicklungsthemen zuordnet. Insofern war, dass man das Thema einer Gewaltüberwindung, Gewaltvermeidung in den Mittelpunkt stellte, das war schon neu. Aber dann spielt es natürlich auch eine Rolle, dass man das lernen kann. Auf die Idee war eigentlich bisher, na, Gandhi war schon auf die Idee gekommen, aber praktisch geworden war das bisher nur ganz, ganz punktuell. Immerhin hatten sie schon in den 80er Jahren weltweit erste Institutionen gebildet, die eine solche Art von Ausbildung vorbereiteten, zum Beispiel in Österreich, das Friedenszentrum Stadt Schleining. Die hatten schon begonnen mit einer Ausbildung, allerdings für Personal, hauptsächlich für UNO-Einsätze. Aber immerhin, da gab es bereits Curricula, die man sich anschauen konnte. Und ebenso kamen natürlich aus den verschiedenen Erfahrungszusammenhängen der Friedensdienste, kamen natürlich auch, zum Beispiel bei Irene, da gab es auch immer Ausbildungsgänge, bevor jemand entsandt würde. Und Irene trägt ja auch den Friedensgedanken mit dem Namen, ebenso der Weltfriedensdienst, anerkannte Entwicklungsorganisation, aber mit dem Namen Frieden im Namen. Ne? Mhm. Das heißt, da gab es eine ganze Reihe von Dingen, die man dann doch zusammenbringen konnte zu einem in dieser Form neuen Curriculum, Friedensarbeit, Friedenspraxis, wenn man so will, ein Spezialfeld von Sozialarbeit.
Diese Nähe von Friedensarbeit und Entwicklungsarbeit sieht man ja nicht nur an den Trägern des zivilen Friedensdienstes, sondern ja auch, dass sich der zivile Friedensdienst sehr stark auf den globalen Süden fokussiert, also auch klassische Einsatzländer von Entwicklungszusammenarbeit. Ich habe, das war mir neu, in Ihrer Publikation gelesen, dass es da anfangs auch andere Ansätze gab, dass es auch Ideen gab, zivilen Friedensdienst auch in Europa, auch in Deutschland anzuwenden. Wieso kam es nicht dazu?
Das passiert sogar. Also mein Verein Forum Ziviler Friedensdienst führt seit seinem Bestehen auch Konfliktarbeit in Deutschland durch. Durchaus unter der Gesamtüberschrift Ziviler Friedensdienst, allerdings nicht mit Geldern des Entwicklungsministeriums, das geht nicht, aber mit EU-Geldern und nennt das kommunale Konfliktberatung. Das heißt also, dieser Gedanke ist nicht gestorben, aber Sie haben völlig recht. Indem das nun in die Nähe der Entwicklungsarbeit institutionell und konzeptionell sich entwickelte, rückte der globale Süden verstärkt in den Vordergrund. Dem kamen allerdings auch die Zeitläufte entgegen, weil nach diesem Irakkrieg und besonders dann anschaulich im Fall von Jugoslawien innerstaatliche Auseinandersetzungen in den Vordergrund rückten und man meinte, dass der große klassische Staatenkrieg, wo Armeen aufeinanderstoßen, zur kleinen Ausnahme würden und wir aber mit den Gewaltkonflikten hauptsächlich es zu tun haben würden, mit solchen Bürgerkriegen, Sezessionskriegen, unzufriedene Minderheiten, die aufbegehren gegen Mehrheiten in ihrem Land, konfessionelle Auseinandersetzungen. All sowas spielte in den 90er Jahren eine große Auseinandersetzung und auch deswegen blickte man in den globalen Süden, weil das da vor allen Dingen stattfand. Aber es stimmt, mein Verein musste in mancher Hinsicht schlucken, als dieses ganze Konzept eines zivilen Friedensdienstes auch in Deutschland erstmal institutionell sozusagen aufs Nebengleis geriet.
Ich komme nochmal zurück zu unserer historischen Linie, die wir angefangen haben zu zeichnen, von der Visionsphase über den Gesprächskreis, dann der konkreteren Konzeption. Das Konsortium wurde gegründet. Dann gab es ja, ich glaube, das war ein sehr entscheidender Schritt, dann 1998 den Regierungswechsel hin zu einer rot-grünen Bundesregierung. Und dann wurde es plötzlich irgendwie ernst. Das heißt, es wurde realistisch, dass vielleicht diese Konzepte und Ideen, die da gemeinsam besprochen wurden, auch sich in die Realität umsetzen lassen. Was hat der Regierungswechsel bewirkt?
Entscheidend.
An Dynamik.
Ja, entscheidend. Ja. Zwei maßgebliche Schritte davor sind noch zu nennen aus dem Jahr 97. Punkt 1, dieser Gesprächskreis Forum Ziviler Friedensdienst sah sich so gefordert als Lobbyorganisation und auch dann zunehmend als politischer Akteur, dass er beschloss, sich zu einem e.V. umzugründen und wurde daraufhin wirklich zu einem maßgeblichen Akteur unter anderen Akteuren. Das war ganz wichtig, dass der Gesprächskreis jetzt auch wirklich handlungsfähig wurde.
Forum Ziviler Friedensdienst,
ne? War unter diesem Namen nie als e.V. geplant, aber der Name blieb, obwohl es eigentlich kein Forum mehr war, sondern ein Verein. So, und das andere war eine Berliner Erklärung für einen zivilen Friedensdienst, der von prominenten Personen aus Gesellschaft, Politik, Religion, Kunst unterzeichnet wurde. 200 sehr prominente Persönlichkeiten, eine große Anzeige in der Zeit, wo eben doch sichtbar wurde, parteiübergreifend, institutionenübergreifend gibt es eine große Unterstützung für diese Idee eines zivilen Friedensdienstes. Es kommt der Regierungswechsel 98 und diejenigen Kräfte in der vorigen Opposition, mit denen wir bis dahin gesprochen hatten über diese Idee, sahen sich plötzlich jetzt in verantwortlichen Positionen wieder. Und was Besseres konnte dieser Idee nicht passieren, dass wir jetzt plötzlich also Möglichkeiten hatten, das wirklich auch umzusetzen. Und für diese Leute wiederum, die jetzt plötzlich politische Verantwortung trugen, war es natürlich sehr hilfreich, im Vorhinein zu wissen, dieses Konzept hat Unterstützung, damit kann man sich auch einen Blumentopf gewinnen, sozusagen in der politischen Öffentlichkeit. Machen wir es doch einfach. Ne? Und das hat dann insbesondere auch die neue Entwicklungsministerin, Frau Heidemarie Wieczorek-Zeul, sich zu eigen gemacht und innerhalb von kürzester Zeit eben gesagt, jawohl, ich übernehme das und werde das verwirklichen. Vorausgegangen war, dass schon im Koalitionsvertrag der Zivile Friedensdienst als eine gute Möglichkeit benannt worden war. Dahinter steckte wieder einiges an Lobbyarbeit, unter anderem von dem Forum Ziviler Friedensdienst. Aber zum Konsortium.
Ja.
Wie gesagt, die Idee eines Konsortiums, also diesem Namen, war schon 96 von dem damaligen Geschäftsführer des Deutschen Entwicklungsdienstes, Willy Erl, ins Gespräch gebracht worden. Und da traf sich dieses Konsortium im November 96 unter diesem Namen schon zum ersten Mal.
Wer war da drin? Vielleicht sagen Sie das nochmal kurz.
Und der Hauptwitz davon war, dass sich da eben die maßgeblichen Friedensgruppen mit allen Entwicklungsdiensten trafen. Das heißt, die starken Akteure, sowohl von der Friedensarbeit her wie von der Entwicklungsarbeit, hatten da zum ersten Mal eine gemeinsame Gesprächsarena, in der auch dieses ganze Konfliktpotenzial mit besprochen werden konnte. Dass dieses Konfliktpotenzial ernst war, kann man an zwei Sachen ablesen. Erstens, vor der Bundestagswahl, und zwar in den wenigen Monaten vor der Bundestagswahl, waren die Entwicklungsdienste an dem Punkt zu sagen, wir lassen jetzt mal diese Idee wieder sterben, das hat keinen Zweck. Die hatten also nicht auf einen Regierungswechsel gesetzt und wollten dieses Konsortium wieder einschlafen lassen. Und selbiges passierte real in der Schweiz. Parallel waren eben auch Friedensgruppen unterwegs und wollten so etwas wie einen zivilen Friedensdienst schaffen. Und dort ist es den Entwicklungsdiensten gelungen, in Anführungszeichen zu sagen, nö, brauchen wir gar nicht. Und deswegen gibt es bis heute in der Schweiz keinen zivilen Friedensdienst. Also ein solches Gesprächsforum auch für Konflikte war absolut notwendig und in der Tat ist es dann gelungen, dieses Konsortium über den Regierungswechsel zunächst mal überhaupt zu erhalten.
Es war ja dann sicher eine große Hilfe, auch dann einen wirklichen Ansprechpartner für die neue Bundesregierung zu haben.
Und dann passierte Folgendes, in dem Moment, wo klar wurde, dieser zivile Friedensdienst, den wird es geben, das heißt all diejenigen, die bisher bewusst oder unbewusst offen oder nicht ganz offen drauf gesetzt hatten, sowas wird es ja nie geben. Die mussten nun sozusagen umschalten und mussten sich sagen, es wird es geben. Jetzt ist nur noch die Frage, wie, ne? Und wann. Und nun verwandelte sich dieses Konsortium von einer Diskussionsarena in eine Arbeitsplattform. Bis dahin hatten immer die politischen Spitzen getagt. jetzt tagten so die Abteilungsleiter miteinander.
Es gab einen Handlungsdruck jetzt.
Ja, bis dahin hatte sich das Konsortium ein- bis maximal zweimal pro Jahr getroffen. Jetzt traf es sich in 3 Monaten 5-mal. Das heißt, es zeigt plötzlich, wie dringend das wurde, ne? Und das große Wunder, muss man sagen, aber da steckt da auch eine Menge Arbeit dahinter und da weiß ich, wovon ich spreche, war, dass dieses Konsortium sich in kurzer Zeit auf ein gemeinsames Konzept einigen konnte für einen solchen zivilen Friedensdienst, sodass die Politik in Gestalt von der Ministerin Wiczorek-Zoll nicht mit allen möglichen Gruppen einzeln verhandeln musste, geschweige denn ihrerseits da noch irgendwelche Wogen dazu glätten hatte, sondern sich auf dieses Konzept beziehen konnte und sagte, okay, ihr seid jetzt sozusagen die gemeinsamen Träger von der Sache, darauf habt ihr geeinigt. In diese Richtung sehe ich das auch und das BMZ antwortete dann innerhalb von 2 Monaten mit einem gemeinsamen Rahmenkonzept, das absolut kompatibel war mit dem, was die Entwicklungs- und Friedensdienste als gemeinsames Konzept aufgeschrieben hatten. Das war der entscheidende Durchbruch. Da sollte ich noch nennen den Namen des damaligen Ministerialrats Adolf Kluge-Lesch, der genau da die vermittelnde Position zwischen diesem Konsortium und der Ministerin innehatte und da sehr dazu beigetragen hat, dass dieses Konsortium beisammen blieb und erfolgreich war und dass dann auch im Haus des BMZ diese ganze Initiative weiterhin sehr positiv begleitet wurde.
Und dieses gemeinsame Konzept, was das Konsortium da entwickelt hatte, da waren Sie ja auch maßgeblich dran beteiligt. Ist das im Wesentlichen, würden Sie sagen, dasselbe Konzept, was heute noch unter ziviler Friedensdienst läuft? Oder gab es größere Veränderungen?
Nein, ich finde, es ist nach wie vor das Konzept. Grundsätzlich ja. Das hat sich natürlich unendlich ausdifferenziert. Da haben sich ganz viele Erfahrungen angelagert, ganz viele Arbeitspapiere, Sicherheitskonzepte, Intranetz, was nicht alles muss da aufgebaut werden. Natürlich ist auch die Frage, wie werden Fachkräfte ausgebildet, ist immer weiter diskutiert worden. Da sind Fragen bis heute offen. Aber die grundsätzliche Idee eines solchen zivilen Friedensdienstes mit Gewaltprävention, Gewaltvermeidung, Gewaltnachsorge als zentralem Thema mit einer maßgeblich zivilgesellschaftlichen Grundierung, aber als Gemeinschaftswerk mit staatlichen Stellen, das hat sich bis heute durchgehalten. Es ist gewachsen und es wäre sicher nicht so gewachsen, wenn dieses Konzept nicht insgesamt tragfähig gewesen wäre. Punkt, aber auch, da haben natürlich die Entwicklungsdienste ganz maßgeblichen Anteil daran, dass es da eben Routinen gab einer solchen kritisch-konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und Staat. Hätte es das so in Deutschland nicht gegeben vorher, hätte es nicht so schnell entstehen und sich so stabil entwickeln können.
Ist ja wirklich schnell für Politik, ja. Ne? 98 der Regierungswechsel und Ende 99 wurden schon die ersten Fachkräfte entsandt. Das geht ja nicht bei allen Themen immer so schnell. Wie sehen Sie denn heute den zivilen Friedensdienst? Ist der zeitgemäß? In welche Richtung müsste er sich vielleicht weiterentwickeln in den nächsten Jahren?
Ich halte mich ein Stück weit zurück bei dieser Frage. Natürlich habe ich da persönliche Meinungen dazu, aber ich bin jetzt schon seit einiger Zeit altersbedingt nicht mehr in verantwortlicher Position. Und das sind natürlich Fragen, die jetzt die heute Verantwortlichen zu beantworten und dann auch durchzutragen haben. Aber insgesamt würde ich sagen, ja, der zivile Friedensdienst hat sich bewährt. Er wäre nicht heute zu doch erheblicher Größe angewachsen, wenn er nicht gebraucht würde. Nach wie vor ist es so, dass es viele Gewaltkonflikte gibt, die sich eben im Inneren von Gesellschaften abspielen, sodass zivilgesellschaftliche Akteure dort die ersten Zugänge haben und gar nicht so sehr die staatliche Ebene. Leider aber erleben wir gerade in diesen Jahren die Rückkehr der staatsbestimmten Gewalthandlungen, also der klassischen Kriege zwischen Staaten. Das hätte ich mir gehofft, das nicht mehr erleben zu müssen, aber leider kommt das zurück. Und auf dieser Ebene hat der zivile Friedensdienst keine unmittelbare Funktion. Eine mittelbare hat er nach wie vor in der Weise, dass er natürlich Verfeindungen innerhalb von Gesellschaften versuchen kann zu mildern, dass er natürlich humanitär tätig werden kann. Er kann Communities auch über dieses neue Instrument des Internets zusammenhalten. Das gab es ja noch in dem Sinne gar nicht, als der Zivile Friedensdienst gegründet wurde. Ja, zum Teil sind die heutigen Fachkräfte ja gar nicht mehr vor Ort nötig, sondern machen das also von wo immer sie sich gerade befinden. Manchmal müssen sie ja auch aus Sicherheitsgründen aus der Konfliktregion ausgeflogen werden. Also insofern verändert sich der zivile Friedensdienst ständig. Aber wir haben zurzeit in über 40 Ländern der Welt über 300 Projekte, jeweils mit Teams, sodass das jetzt über 1000 Leute mit den lokalen Fachkräften sind, die jetzt zurzeit unter dem Programm des zivilen Friedensdienstes ihre Arbeit machen. Und ich behaupte, davon ist kein Projekt entbehrlich.
Sind Sie auch stolz im Rückblick auf das, was Sie mitgeschaffen haben?
Ich würde lügen, wenn ich es leugnen würde. Ja, jetzt bin ich natürlich etwas peinlich. Ja, aber es stimmt. Ich habe in meinem Leben immer Wissenschaft und praktische Politik versucht zusammenzubringen. Und das ist mir an dieser Stelle vielleicht am besten gelungen in meiner Vita. Und insofern war diese Vita dann auch nicht umsonst.
Sehr schön. Vielleicht als Abschlussfrage noch. Was wünschen Sie dem Zivilen Friedensdienst zum 25. Geburtstag?
Zunächst mal wünsche ich ihm, dass die Anerkennung, die ihm in seiner Anfangszeit zugewachsen ist, nicht jetzt im Zuge der neuen Kriegstüchtigkeit plötzlich ihm wieder schrittweise entzogen wird, geschweige denn, dass im Zuge der Umwidmung von maßgeblichen Finanzmitteln für unsinnige Gewalthandlungen, dass da jetzt auch irgendwo an der Friedensarbeit, an der zivilen Konfliktbearbeitung gespart wird. Das ist ja mitnichten nur der zivile Friedensdienst, sondern es sind auch die Friedensmissionen der UNO, es sind auch viele andere zivilgesellschaftliche Organisationen bis hinein in den Schulbereich. Da gibt es ganz viele Initiativen, die davon abhängen, dass das gesellschaftliche Klima diese Arbeit weiter unterstützt. Und das wünsche ich, dass das dem Friedensdienst weiter auch gelingt, als Teil dieses breiten Fächers von friedensorientierten Organisationen und Initiativen weiter gesellschaftliche Anerkennung zu gewinnen, sodass die Notwendigkeit selbst angesichts von Kriegen erkennbar bleibt. Es muss immer auch die Zeit nach dem Krieg mitbedacht und mit vorbereitet werden. Und ich denke, dass die heute Aktiven im zivilen Friedensdienst das sehr genau sehen und daraufhin auch mit großer Kompetenz und großem Engagement hinarbeiten.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Erinnerung, vielen Dank für Ihre Perspektiven, für die Eindrücke. Gibt es noch was, was ich nicht angesprochen habe, aber was Sie denken, was wir noch erwähnen sollten?
Es bleibt nicht aus, dass in einer so intensiven Zusammenarbeit auch ganz nah persönliche Freundschaften entstehen. Und einige davon habe ich bis heute bewahrt, mit mindestens drei Personen eigentlich, die genauso maßgeblich zum Entstehen des zivilen Friedensdienstes beigetragen haben wie ich. Das ist einmal Helga Tempel und ihr Mann Konrad Tempel, noch eine Generation, fast eine Generation älter als ich, nicht zu fassen. Die haben seinerzeit auch die Ostermärsche mit begründet und die habe ich vor kurzem jetzt wieder besucht. Mein Gott, mit denen rede ich, wie ich mit ihnen rede, obwohl die inzwischen in ihren 90ern sind. Und dann ist das Heinz Wagner, der erste Co-Vorsitzende dieses neu gegründeten Vereins Forum Ziviler Friedensdienst war und dann über lange Jahre auch sein Geschäftsführer und für diese Arbeit sehr berechtigt auch das Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Und ich könnte viele andere nennen, mit denen mich bis heute eine freundschaftliche Verbindung trägt und beglückt. Gerade gestern war Stefan Otto hier zu Besuch, der also mit im ersten Vorstand des Forum Ziviler Friedensdienst war. Und bei der Gelegenheit sollte ich vielleicht nochmal sagen, was auch dazu beigetragen hat, dass das Konsortium im Ergebnis Erfolg hatte, war, dass in diesen schwierigen Anfangsjahren man sich dennoch kennenlernte, auch über Konflikte hinweg kennenlernte und darüber auch Vertrauen gewann, zumindest den anderen einschätzen lernte. Und nehmen Sie es, wie Sie es wollen, in mancher Hinsicht ist das ein kleines Modell, wie zivile Konfliktbearbeitung laufen sollte. Man fängt mit kleinen vertrauensbildenden Maßnahmen an, wissend, dass die großen Konflikte länger brauchen.
So haben Sie es ja auch in Ihrem Artikel von der Idee zur Wirklichkeit formuliert, also die Herausbildung des Konsortiums eigentlich als ein eigenes Beispiel von Konflikttransformation.
Ja.
Das, woran man inhaltlich arbeitet, das führt man auch selber erstmal durch.
Genau, und das wünsche ich. Auch künftig werden Konflikte nicht ausbleiben und ich wünsche, dass das dann immer auch wieder in neuer Form gelingen möge.
Sehr gut, vielen Dank.
Danke auch Ihnen.
Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieder.
Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler-friedensdienst.org. Ziviler-friedensdienst.org.